Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu unserer nächsten Einheit. Einige haben schon sehnlichst darauf gewartet. Endlich ist es soweit. Unser Thema lautet heute: Als Christ im Staatsdienst für Polizei, Militär und Justiz? Wir haben uns bereits in einer vergangenen Einheit mit dem Thema beschäftigt: Recht auf Selbstverteidigung oder Pflicht zur Feindesliebe? Wie gehen wir um, wenn Gewalt in unser Leben hineinkommt, wenn Sünde in unser Leben Einzug hält? Wie sollen wir als Christen darauf reagieren? Auch die politischen aktuellen Geschehnisse fordern uns auch heraus, darauf Antworten zu finden, wie wir das im privaten Hand zu haben haben, aber auch wie wir das staatlich betrachten sollen. Wie stehen wir als Christen zum Wehrdienst? Wie stehen wir dazu, wenn der Staat mit Sicherheitsmaßnahmen den Schutz der Bürger gewähren will und das auch durch Gewaltanwendung, durch tatkräftige Selbstverteidigung, möchte ich das mal nennen. Und meine Beobachtung ist, dass für viele Christen das kein echtes Thema ist. Sie übergehen das schnell und sagen, das ist nicht unser Thema, wir sind halt Christen und Christsein ist gekoppelt mit Gewaltlosigkeit und dann ist das Thema fertig. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr verkürztes Verständnis und auch ein idealistisches Verständnis. In einer idealen Welt wären diese Fragestellungen, denen wir uns widmen, tatsächlich unnötig. Sie sind einfach irrelevant, wenn wir in einer idealen und perfekten Welt leben. Aber alle Fragen zur Notwehr, Selbstverteidigung, Gewaltanwendung zur Befreiung, Kriegsdienst, das sind alles gedankliche Szenarien, die aufgrund von Sünde notwendig werden. Man muss sich damit auseinandersetzen, wie schaut es mit Notwehr und so weiter aus. Und der Theologe Thomas Schirmacher bringt das schön auf den Punkt. Er sagt, die Bibel regelt das Leben in einer realen Welt als das Leben in einer gefallenen, sündigen Welt. Biblisch-christliche Ethik darf nicht idealistisch werden, sondern muss bei aller Ausrichtung am ewig Guten des Schöpfers in der gefallenen Schöpfung Gottes Ordnung ermöglichen. Also es gibt Dinge in unserem Leben zu regeln, die geschehen sollen, wenn Sünde oder Fehler bereits geschehen sind. Wir sind in einer Welt, wo Sünde da ist. Und was ist, wenn diese Sünde auf unser Leben trifft? Wie müssen wir dann reagieren? Ich erlebe das auch manchmal bei der Diskussion, wenn es um Ehe, Scheidung und Wiederheirat geht. Was wir als Christen dort vertreten, ist klar. Und da ist auch das Ideal, dass Mann und Frau lebenslang zusammenbleiben sollen, und deswegen ist für manche Christen die ganze Diskussion zum Thema Scheidung und Wiederheirat völlig obsolet und ad acta gelegt, weil wir haben ja das Ideal. Nun ist aber die Frage, was machen wir, wenn dieses Ideal bröckelt, wenn dieses Ideal in die Brüche geht, wie können Christen dann reagieren? Hat Gott uns etwas zu sagen, wie wir in der gefallenen Schöpfung auch leben sollen, wenn das Ideal eben nicht da ist? Und wir sehen tatsächlich, dass die Bibel viel zu diesen Lebensbereichen auch zu sagen hat. Jesus selber sagt in Matthäus 19, Vers 8 zum Beispiel: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Jesus ist klar, es gibt ein Ideal und danach sollt ihr streben, aber es gibt harte Herzen. Und deswegen gibt es hier sozusagen Notverordnungen, an die wir uns halten sollen, wie wir in der Misere aber noch, ich sag mal, glimpflich davon kommen sollen. Und das trifft auch unsere Themen, wenn es um Selbstverteidigung geht, im Privaten, aber auch im bürgerlich-staatlichen. So ist also das Nachdenken über Selbstverteidigung, staatliche Gewalt oder Verteidigungskrieg immer nur eine Reaktion auf das bereits vorherrschende Böse zu verstehen. Es geht nicht darum zu sagen, hey, wir sind Krieger und wir wollen in den Krieg, sondern wenn Böse schon da ist, wie sollen wir als Christen dann damit umgehen? Wie soll staatliche Gewalt sich aufstellen? Denn die Bibel spricht nicht nur darüber, wie wir als Individuen leben sollen, sondern die Bibel spricht auch darüber, wie der Staat sich positionieren soll. Aber bevor wir in diese Frage gehen, möchte ich gerne einen kurzen Rückblick machen zum letzten Thema. Und ich möchte dich bitten, wenn du die noch nicht gesehen hast, die letzte Einheit, dann schau sie dir doch unbedingt an. Der Titel lautet: Recht auf Selbstverteidigung oder Pflicht zur Feindesliebe. Ein kurzer Rückblick: in der letzten Einheit ging es nun einmal darum, wie sieht die Bibel Gewaltanwendung zur Selbstverteidigung im privaten Bereich. Und wir haben gesehen, dass die Bibel hier sehr differenziert vorgeht und sie verurteilt nicht die Verteidigung des eigenen Lebens, die Verteidigung des Besitzes und auch die tatkräftige Rettung des notleidenden Opfers. Also es gehört zum Friedensauftrag von uns Christen dazu, den Einbrecher oder den Mörder daran zu hindern, seine unrechtmäßige, gottlose und teuflische Gewalttat auszuüben. Wir können uns nicht einfach daneben hinstellen und sagen, ich habe hier keine Aktien drin, ich bin Christ und das ist nicht mein Metier, wenn jetzt hier Unrecht geschieht. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar den klaren Auftrag, wenn wir das Unrecht sehen, wenn Frauen zum Beispiel angegriffen und vergewaltigt werden, dass wir nicht einfach daneben stehen können. Ich finde das ein Unding, was in unseren Tagen teilweise aufgezeichnet wird mit Handys, dass Leute Gewalttaten sehen und einfach daneben stehen. Ich rede nicht von den Szenarien, wo wir nichts tun können oder wo ein Eingreifen die Szene noch schlimmer machen würde. Aber wenn man eingreifen kann, dann ist es unsere christliche Pflicht, das Opfer zu retten und auch mit Kraft zu retten. Einige kommen dann mit dem fünften Gebot und sagen, hey, du sollst doch nicht töten, und in so einer Auseinandersetzung kann es doch dann sein, dass es dann auch zu einem Tod kommt. Das ist richtig und dieser Frage darf man auch nicht aus dem Weg gehen. Schau dir die letzte Einheit an, im Detail gehen wir darauf ein. Wir haben dort gesehen, dass das fünfte Gebot tatsächlich ein striktes Mordverbot ist, aber kein absolutes Tötungsverbot. Es gibt einen kategorischen Unterschied zwischen Mord und Tötung. Auch das deutsche Gesetz unterscheidet tatsächlich, wie es auch die Bibel tut. Es gibt Mord, was oft heimtückisch ist und geplant und vorsätzlich hinterhältig. Und dann gibt es auch noch Tötung. Totschlag und Mord werden auch in unserem deutschen Gesetz unterschiedlich geahndet. Und auch dasselbe ist auch in der Bibel der Fall. Und weil es einen kategorischen Unterschied zwischen Tötung und Mord gibt, gesteht die Bibel das Recht auf Selbstverteidigung und Notwehr ein. So haben wir zum Beispiel gesehen, dass das Gesetz in der Bibel es eben nicht verboten hat, bei Raub und Gewalttat aus Notwehr den Einbrecher anzugreifen und sogar zu töten. Auch hier natürlich nicht vorsätzlich, aber wenn im Eifer des Gefechts, im Kampfgeschehen es zum Tod kommt, dann ist das kein Mord und wird auch gesetzlich nicht geahndet. Du bist frei von Schuld, weil du nur dein Recht ausgeübt hast auf Selbstverteidigung und du dein Haus beschützt hast, deinen Besitz geschützt hast und vor allem natürlich deine Mitmenschen, deine Familie beschützt hast. Also das einmal zur Gewaltanwendung zur Selbstverteidigung im privaten Bereich. Aber jetzt gehen wir mal in den Bereich des Öffentlichen. Wie sollten sich Christen in einer Gesellschaft verhalten, in der kriminelle Handlungen geahndet, bestraft und verurteilt werden? Wir haben ja einen Text in Römer 12, der sehr populär ist und auch maßgeblich für diese ganze ethische Debatte, wie wir mit Rache umgehen sollen, mit Vergeltung umgehen sollen. Und in Römer 12, Vers 17 bis 21 steht: Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, was so viel bedeutet, du wirst ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist christliche Ethik in Reinform und muss uns auch kennzeichnen. Die Frage ist hier, wenn es hier heißt, dass wir uns nicht rächen sollen, dass wir nicht vergelten sollen, sondern das Gott überlassen, ist, wenn wir uns auf die gesellschaftliche Ebene jetzt bewegen, müssen wir uns fragen, haben wir Christen die Legitimation, zum Beispiel als Richter zu richten, wenn Römer 12 doch sagt, wir sollen nicht richten? Ist Vergeltung niemals eine Option, denn der Staat vergilt ja, ist es dann legitim, als Christ von Römer 12 her in diese Vergeltung einzusteigen? Und natürlich ist der Dienst an der Waffe für einen Christen überhaupt legitim, wenn wir Römer 12 gelesen haben. Also Römer 12 fordert uns auf, das Böse nicht zu vergelten und uns nicht selbst zu rächen, sondern Gott die Rache zu überlassen. Ausgehend von Römer 12 ist bei vielen dann die Diskussion vorbei, sodass sie sagen, ganz genau, keine Vergeltung, keine Rache, das überlassen wir Gott. Deswegen ist der Dienst an der Waffe, der Dienst als Richter, der Dienst als Polizist, ist für einen Christen obsolet. Jetzt ist interessant, dass, wenn du deine Bibel aufgeschlagen hast und mit mir gelesen hast, dass du sehen wirst, dass direkt nach dem Vers, den ich gerade aufgehört habe zu lesen, Paulus weiterschreibt. Und es beginnt dort das 13. Kapitel des Römerbriefs. Und dort fordert Paulus ausdrücklich auf, die Rache und Bestrafung des Bösen. Das Böse soll bestraft und gerecht werden. Und jetzt lass uns mal anschauen in den nächsten 7 Versen, wie diese Rache denn aussehen soll. Es heißt hier, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem der Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Ich möchte hier durch einige Punkte gehen, was wir ausgehend von Römer 13 lernen über die gottgegebene Funktion des Staates. Das erste ist, Gott autorisiert den Staat. Der Staat ist im Auftrag Gottes da und steht auch in seinem Dienst. Es ist Gottes Dienerin. Es heißt in Vers 1, der Staat ist von Gott. Der Staat ist von Gott verordnet. In Vers 2, der Staat stellt eine Anordnung Gottes dar. Und es wird in Vers 4 und Vers 6 dreimal davon gesprochen, dass der Staat Gottes Dienerin ist. Also der Staat ist in sich nicht selbst autorisiert, Dinge zu tun, sondern hat die Autorität zu regieren von Gott bekommen. Es ist Gottes Wille, dass es Staaten gibt in dieser Welt und dass sie in Autorität auch handeln. Das ist Gottes Wille, Gottes Wunsch für eine Nation. Und der Staat bekommt seine Autorität und seine Macht von Gott zugesprochen. Und wir sehen in 1. Petrus 2, Vers 13 bis 14, dass der Kollege von Paulus, der Petrus, recht ähnliche Dinge zu sagen hat, wenn es heißt, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden. Der Staat ist autorisiert von Gott, er ist von Gott gesandt und er hat dadurch seine Legitimation. Also das ist der erste Punkt, Gott autorisiert den Staat, das lernen wir aus Römer 13. Er autorisiert ihn nicht nur mit Macht, sondern er beauftragt auch den Staat. Der Staat kann nicht tun, was er möchte, sondern aus Gottes Perspektive hat er auch Aufträge zu erfüllen. Und das lernen wir auch in diesem selben Kapitel. Der Staat hat nämlich mit seinem gesamten Sicherheitsapparat, Justiz, Polizei, Militär, mit diesem Sicherheitsapparat hat der Staat das Ziel, Recht und Ordnung in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Also so wie Gott uns Christen Aufträge gibt, so hat Gott auch dem Staat einen Auftrag gegeben und es ist auch unsere Verantwortung, unsere Stimme auch zu erheben und einen Staat auch an seine Aufgaben zu erinnern. Denn Gott hat eine Agenda für Nationen, für Staaten in dieser Welt. Und was oder wie wird das in Römer 13 beschrieben? Der Staat hat abschreckende Wirkung für das Böse. Es geht hier um Schrecken, dass der Böse sich auch, dass ihm soll das Fürchten auch gelehrt werden. Es heißt in Römer 13, dass der Staat das Gute loben soll. Also wir sollen Partner des Guten sein, dann bekommen wir auch Lob vom Staat. Das ist eine Aufgabe des Staates, das Böse, das Schrecken zu lehren, das Fürchten zu lehren und das Gute zu fördern und zu loben. Das heißt, der Staat soll dir zum Guten dienen. Ein staatliches Wesen ist nicht dafür da, sich selber die Taschen zu füllen, sondern mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, anderen Menschen zu dienen und den Bürgern Gutes zu tun. Und ganz explizit heißt es in Römer 13 auch, dass der Staat das Böse rächen und bestrafen soll. Er soll das Böse rächen und bestrafen. Und das ist jetzt insofern interessant, dass wir in Römer 12 eben gerade schon gesehen haben, dass wir uns als Individuen nicht rächen sollen und nicht vergelten sollen, aber der Staat durchaus das Böse rächen und vergelten soll. Also Gottes Rache, wie Gott seine Rache ausübt, kann sehr unterschiedlich aussehen. Entweder im Endgericht oder durch den Staat. Der Staat wird hier als Werkzeug Gottes verwendet, um sich an dem Bösen zu rächen, es zu vergelten und dem Bösen auch Einhalt zu gebieten, damit es eben nicht floriert, das Böse, sondern eingedämmt wird. Petrus beschreibt, dass der Staat einen Doppelauftrag von Gott erhalten hat. Und das lesen wir, ich lese noch einmal den Vers 13 und Vers 14, aber da jetzt noch ein bisschen weiter als vorhin. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden. Bis hierhin haben wir schon gelesen. Und jetzt sagt Petrus weiter, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Bestrafung, Lob, Bestrafung, Lob. Das ist die Aufgabe des Staates. Also er hat die Autorität von Gott bekommen, die Macht hat er von Gott bekommen und er steht in seinem Dienst. Der Staat ist Gottes Dienerin. Ich weiß nicht, wie oft du diese Perspektive auf den Staat hast. Ob der Staat immer auch Gott dient, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber das ist die Perspektive, die die Bibel einnimmt. Und der Doppelauftrag des Staates lautet, die Guten zu loben und zu fördern und zu stärken, dass das Gute sich ausbreitet in dieser Welt. Und da sollen wir auch unseren Teil drin haben. Also die Bibel ruft nicht dazu auf, sich von der Welt irgendwie abzukapseln, sondern in diese Welt mit Salz und Licht zu wirken und auch darauf zu hoffen, dass der Staat seinen Auftrag ausführt und das Gute dann auch lobt und wir Partner des Guten sind. Auf der anderen Seite steht die Bestrafung der Übeltäter. Das ist Gottes Forderung. Gott will, dass das Böse bestraft wird und nicht einfach so ungeschoren davonkommt. Der Staat hat hier diese Aufgabe, das zu tun. Also zusammengefasst bedeutet es für diesen Punkt, Gott beauftragt den Staat, das Gute zu loben, also alle, die sich für Frieden, Wohlstand, Recht, Ordnung, Armenfürsorge, Menschenrechte, Gerechtigkeit und Lebensschutz einsetzen. Da soll der Staat Partner sein. Und das Böse soll bestraft werden. Und das wird mit den bekannten Schwertworten beschrieben. Und das ist unser nächster Punkt, den wir uns anschauen. Gott gibt dem Staat das Gewaltmonopol. In Vers 4 heißt es, der Staat ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also hier noch einmal, wir haben in Römer 12 gelesen, du sollst dich selber nicht rächen, du sollst nicht vergelten, das ist nicht deine Aufgabe. Und jetzt sehen wir, auf welche Art und Weise Gott vergelten möchte, auf welche Weise Gott rächen möchte. Und der staatliche Apparat als Gottesdienerin hat die Aufgabe, auf allen Ebenen das Recht mit Hilfe von Bestrafung durchzusetzen. Damit ist die Verfügung über die Bestrafung dem Einzelnen entzogen. Und das sehen wir auch schon im Alten Testament, dass das Alte Testament auffordert, dass der Einzelne sich eben nicht in einer persönlichen Revanche rächen soll, sondern dass es auch hier, ich sag mal, es muss Recht gesprochen werden, es braucht Justizverfahren, wo es Zeugen braucht und auch gerechte Schiedsrichter. Und das ist eine Forderung, ausgehend auch von Römer 13, dass wir tatsächlich eine gerechte Justiz brauchen. Es ist Gottes Wille, dass es eine gerechte Justiz braucht. In Prediger 8, Vers 11 lesen wir, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Also wenn es keine gerechte Justiz gibt, wenn es keinen schnellen Urteilsspruch über eine böse Tat gibt, dann wird das Böse grassieren, dann wird es sich ausbreiten. Und deswegen braucht es auch schnelle Sanktionen gegen böse Taten, damit alle auch merken, das, was in unserem Herzen schlummert und nach draußen möchte, wird dadurch eingedämmt. Das ist Gottes Aufgabe. Und man kann das auch runterbrechen, wenn du zum Beispiel die Erziehung hast, wenn Kinder keine Restriktionen bekommen und keine Erziehung genießen, auch für das, was sie Falsches tun. Wenn sie keine Ermahnung erleben, dann werden sie einfach das tun, wonach ihr Herz voll ist. Und Erziehung handelt hier und schränkt ein, dass das Böse eben nicht ungehindert sich ausbreiten kann. Und das gilt natürlich viel, viel mehr sogar noch für unsere gesamte Gesellschaft. Also wir brauchen eine gerechte Justiz, aber wir brauchen auch Sicherheit durch Polizeibeamte. Es heißt hier, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Es ist nicht falsch, dass der Staat das Schwert hat. Es ist nicht falsch, dass es Waffen gibt zur Eindämmung des Bösen. Es soll sogar so sein, dass wir durch Polizei auch beschützt werden. Denn wichtig ist an diesem Punkt, wenn man daherkommt und sagt, okay, der Söldnerdienst oder der Kriegsdienst, das ist doch alles falsch, denn Gewalt ist falsch, der muss auch dann hingehen und sagen, okay, ich bin dafür, dass die Polizei abgeschafft wird. Ich möchte in Deutschland keine Polizei haben und wenn ich Unrecht sehe oder einen Raubüberfall sehe, dann werde ich auch nicht die Polizei rufen, weil die Polizei ja durchaus auch nicht einfach mit du, hör mal lieber auf mit deiner bösen Tat daherkommt, sondern auch mit schwerem Gerät und auch mit Gewalt daherkommt. Und da sehe ich eine große Inkonsistenz bei vielen, die sagen, Militärdienst ist per se abzulehnen, weil es hier auch mit Gewalt einhergeht. Das tun Polizisten auch. Polizisten gehen auch in Häuser rein und nehmen den Bösen fest und drücken ihn zu Boden, dass er handlungsunfähig ist. Und das ist gut so. Es ist, wie soll ich sagen, mich bekümmert das sogar sehr, wenn in unserem Land die Polizei oft so schlecht gemacht wird, wenn sie ihren Dienst tut. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, es gibt auch ungerechte Polizisten, es gibt auch Sadisten und es gibt Freaks, ja, natürlich, das gibt es überall. Aber grundsätzlich sollten wir als Christen dafür bekannt sein, dass wir die Polizisten segnen, dass wir uns freuen, dass es Polizisten gibt, dass Menschen sich in diesen Dienst stellen lassen, ja auch mit Schlagstock und Handschusswaffe, dass sie gut ausgebildet sind, dass sie sich selber verteidigen können und dass sie auch ausgebildet sind, andere in Sicherheit zu bringen und für Frieden zu sorgen auf unseren Straßen. Das ist ein Dienst Gottes, den sie tun. Und wir sollten das fördern. Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir Polizeibeamte haben. Und vor allem in unseren Gemeinden, die Christen, die im Polizeidienst stehen, in den Sicherheitsbehörden unterwegs sind, segnet diese Leute, macht ihnen Mut und fallt ihnen nicht in den Rücken dafür, dass sie sich für dieses Land aufopfern, dass sie für Recht und Ordnung eintreten. Da gibt es viele, die morgens aufstehen und nur das Ziel haben, dass es sauber zugeht in unserem Land. Und sie haben einen harten Job, sie haben einen schlechten Job. Schlecht in dem Sinne, dass sie auch missachtet werden, dass sie degradiert werden von anderen, dass sie beleidigt und bespuckt werden. Der Respekt gegenüber Polizeibeamten, der ist so niedrig, das ist ungeheuerlich. Sogar junge Leute fangen an, über Polizisten zu schimpfen. Das ist unmöglich, unmöglich. Wir müssen sie in Ehren halten, denn das sagt uns auch das Wort Gottes in Römer 13, Vers 7, Ehre dem die Ehre gebührt und auch die Furcht dem die Furcht gebührt. Wir brauchen auch einen Respekt und auch eine Ehrerbietung gegenüber denen, die über uns stehen und auch über uns wachen, über uns wachen und uns beschützen. Denn wenn es irgendwann darauf ankommt, dass wir Hilfe brauchen von ihnen, dann sollten wir besser das Gute gesät haben, dass wir auch das Gute ernten. Also um Verbrechen und kriminelle Energie zu stoppen, bedarf es auch der Gewalt. Polizisten müssen, um Sicherheit herzustellen, auch Gewalt anwenden. Und natürlich lautet die Devise, minimal notwendige Gewaltanwendung und nicht ziellose Gewalttätigkeit. Und auch ja, das muss man natürlich auch sagen, es gibt Polizeigewalt, wo wir auch aufstehen müssen und sagen, das geht nicht, wenn Polizisten bestialisch werden und brutal werden und über die Stränge schlagen und Luft ablassen wollen an einem Täter, der dann auf einmal währenddessen zum Opfer wird. Das geht natürlich nicht. Okay, wir brauchen eine gerechte Justiz, wir brauchen Sicherheit durch Polizei, Wir brauchen Sicherheit durch Polizeibeamte, aber ebenso können militärische Einsätze für den Schutz der Bevölkerung notwendig sein. Denn das, was wir im Kleinen haben, das gilt natürlich auch in größerer Dimension. Denn wenn wir eine Aufruhr in einer Stadt haben, kann es und wenn wir dort merken, dass wir dort Polizeigewalt brauchen, dann müssen wir uns auch über die nächste Ebene Gedanken machen. Was ist, wenn dieses Land eine Invasion erlebt und eine fremde Macht auf einmal in unser Land eindringt und unsere Dörfer niederbrennen möchte und uns kaputtbomben möchte? Was ist denn dann dort geboten? Meine Lieben, und da funktioniert es nicht, halt die eine Wange hin und auch die andere Wange hin. Was Jesus mit solchen Worten sagt, hat immer sehr viel mit Individualethik zu tun. Ja? Wenn du in der persönlichen Rache und in der persönlichen Revanche bist. Aber Jesus, wenn er sagt, halt auch noch die andere Wange hin, sagt er nicht, dass die Nation ihre andere nationale Wange hinhalten muss, wenn nun einmal es einen Überfall gibt von Terroristen oder von einer fremden Macht. Der böse Eindringling gehört ebenso bestraft wie der Böse, der in diesem Land ist. Also wenn hier in unserem Land jemand Häuser ausrauben möchte oder Autos knacken möchte und klauen möchte oder Menschen drangsaliert, dann gehört er bestraft. Das haben wir gelesen. Ja, aber was ist, wenn das Böse von außen kommt? Was ist das, wenn das Böse in unser Land eindringt? Hat der Staat auf einmal hier keine Funktion? Na, selbstverständlich. Römer 13 sagt es, dass der Staat die Aufgabe hat, mit seinem Sicherheitsapparat für Sicherheit und Ordnung und Recht zu sorgen. Und deswegen ist es auch nötig, dass es militärischen Einsatz gibt, der zur Verteidigung des Volkes auch da ist. Johannes Calvin sagt dazu, aber Könige und Bürger müssen manchmal zu den Waffen greifen. Denn wenn sie mit Recht die Räuber bestrafen, deren schädliche Taten nur einige wenige betroffen haben, werden sie dann zulassen, dass ein ganzes Land ungestraft von Raubzügen heimgesucht und verwüstet wird? Also er differenziert ja auch so dieses, es gibt das im Kleinen, aber auch im National-Großen. Denn es macht keinen Unterschied, ob ein König oder der Geringste aus dem einfachen Volk in ein fremdes Land eindringt, zu dem er kein Recht hat. Alle diese müssen gleichermaßen als Räuber betrachtet und entsprechend bestraft werden. Deshalb müssen die Fürsten bewaffnet sein, um die ihnen anvertrauten Herrschaftsgebiete mit Krieg zu verteidigen, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt von Feinden angegriffen werden. Also der Reformator Johannes Calvin sagt, es ist völlig klar, wenn wir Polizeigewalt kennen, dann brauchen auch die Fürsten und auch die Könige und auch die Bürger auch die Möglichkeit, sich militärisch zur Wehr zu setzen, dass eben nicht ihr Hab und Gut, ihre Dörfer niedergebrannt werden und sie weiterhin in Sicherheit wohnen können. Und es ist auch interessant, dass wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass kriegerische Auseinandersetzungen in der Bibel nicht grundsätzlich abgelehnt werden. In Sprüche 20, Vers 18 lesen wir, Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Sprüche 24, Vers 6. Denn mit weiser Überlegung führst du deinen Krieg und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Hier kriegen wir auch schon so eine Färbung. Es geht in der Bibel nicht um den Krieg, um weitere Bereiche irgendwie sich unter den Nagel zu reißen. Hier geht es nicht um Angriffskrieg. Hier sehen wir, dass es um Rettung geht. Denn mit weiser Überlegung führst du deinen Krieg und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Also, sammel dich mit Menschen. Und du siehst eine große Not, du siehst einen großen Angriff, du siehst eine Auseinandersetzung, die auch militärische Kraft erfordert. Geht weise vor, damit auch Rettung am Ende steht. Es geht um Rettung und nicht, dass wir Ländereien einnehmen und sie in Besitz nehmen. Und deswegen ist interessant, dass Jesus, der darum weiß, um die Notordnung in dieser Welt, dass er sich auch nicht zu schade ist, diese Notordnung des Kriegerischen auch zu nehmen, um seine Prinzipien auch zu erklären und zu erläutern. Wenn er zum Beispiel in Lukas 14, Vers 31 sagt, oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Also Jesus gebraucht ein Bild, was in den damaligen Tagen verständlich war, was auch üblich war und was auch teilweise nötig war. Und er sagt, natürlich braucht es da weise Überlegung, sind wir gewachsen, in diesen Krieg hineinzugehen oder nicht. Ich möchte an dieser Stelle von meinem guten Freund Markus Till ein Zitat vorlesen, was er zu Römer 13 schreibt. In Römer 13, Vers 1 bis 7 macht Paulus klar, Gott selbst setzt staatliche Autoritäten ein, um die Ordnung in der menschlichen Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Dass gerade Paulus die Notwendigkeit der staatlichen Gewalt so betont, ist erstaunlich. Schließlich wurden die Christen damals vom Staat massiv verfolgt und die Juden wurden von den Römern in übler Weise unterdrückt. Umso klarer ist, dass es hier um ein grundsätzliches Prinzip geht, das man vielleicht so zusammenfassen kann. Der Mensch ist im Kern böse. Das Böse muss eingedämmt werden, notfalls mit Gewalt. Dazu braucht es einen funktionierenden Staat mit Polizei und auch mit Militär für den Fall, dass destruktive Mächte in anderen Staaten ans Ruder kommen. Sonst würde ein Chaos ausbrechen, das für Paulus offenbar noch schlimmer wäre als das, was er erlebt hat. Gerade wir Deutschen sollten wissen, wovon die Bibel spricht. Schließlich konnte das Böse, das von unserem Land in die Welt hinausgetragen wurde, nur mit militärischen Mitteln gestoppt werden. Eine Beschwichtigungspolitik hätte nicht geholfen. Zwar ist Gewalt oft auch keine Lösung. Falsch eingesetzt macht sie alles schlimmer statt besser. Aber es bleibt dabei, der Gott der Bibel ist kein Pazifist, weder im Alten noch im Neuen Testament. Wow, das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung. Ich finde das sehr, sehr gut beschrieben. Gott ist kein Pazifist, auch wenn das manche Christen meinen. Für mich ist es kein Punkt zum Streiten. Wenn jemand eine pazifistische Überzeugung hat, hey, dann kann ich gut mit dir koexistieren, wenn das deine Überzeugung ist. Aber rein von der Bibel her sehen wir nicht, dass die Welt zum Pazifismus aufgerufen ist. Ja, zum Frieden, aber weil Sünde in dieser Welt noch da ist, gibt es Notverordnungen, Notregelungen, dass Staaten den Auftrag haben, ihr Volk zu schützen. Um Römer 13 jetzt an dieser Stelle auch zum Abschluss zu bringen, ist eine Komponente, die für uns wichtig ist. Christen respektieren den Staat. Gott verlangt von uns Unterordnung, in den Versen 1 und 5 wird das beschrieben, Gott verlangt von uns Unterordnung unter den Staat. Und dasselbe schreibt auch 1. Petrus 2, Vers 13, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen. Darum ist unser Respekt gegenüber dem Staat eine Sache des christlichen Gewissens. Paulus sagt, dass wir nicht nur wegen der Strafe uns unterordnen sollen, sondern wegen unseres Gewissens. Gott bindet unser Gewissen, dass wir den Staat zu respektieren haben. Und Gott erwartet von uns Christen, dass wir Respekt und Gehorsam gegenüber dem Staat haben und ihn nicht verlieren. Sogar dann, wenn die Regierungen unmoralisch und ungläubig sind. Das ist das, was Markus Till vorhin gesagt hat, dass Paulus in einer Szene war, wo er keine Demokratie hatte wie wir in Deutschland, keine Rechtsstaatlichkeit, sondern sogar Bedrängnis erlebt hat in der damaligen Welt, aber es für ihn wichtig war, Respekt zu zollen den Regierenden, auch wenn sie unmoralisch und ungläubig sind. Also fallt nicht auf den Trichter rein, dass man nur dann einem Staat sich unterordnen soll, wenn er heilig und gerecht und gut ist. Das ist nicht der Fall. Wir sollen auch dem Staat uns unterordnen, auch wenn er ungerecht ist. Natürlich sollen wir uns der Ungerechtigkeit nicht unterordnen, sondern sollen dort Gott mehr gehorchen als dem Staat. Aber in Dingen, die nicht unseren Glauben in Frage stellen, sollen wir dem Staat Folge leisten, wenn es uns möglich ist. Und es ist interessant, dass auch ein Petrus dasselbe sagt. Gerade ein Petrus, der zu einer Zeit lebte, wo der römische Kaiser Nero am Zug war und unter dessen Verfolgung ist Petrus sogar später zum Tode verurteilt worden. Also ein Petrus sagt, würdigt den Kaiser Nero, der mich später zum Tode verurteilen wird. Ja, das ist schon echt eine krasse Sache. Also unsere Aufgabe ist, wir untergraben nicht die Rolle des Staates, sondern unterstützen den Staat tatkräftig, dass der Staat seine gottgegebene Aufgabe erfüllen kann. Und das tun wir zum einen durch Steuern, das beschreibt Paulus hier, gebt Steuern, damit der Staat seinen Auftrag tun kann, das Gute zu loben und das Böse, auch wenn es sein muss, mit dem Schwert, also mit Gewalt zu bestrafen. Und eine weitere Komponente wäre aus dem 1. Timotheusbrief zu nennen, auch durch Gebet. Und unser Gebet ist auch eine Unterstützung, wie wir den Staat unterstützen können. Also wir Christen müssen Komplizen des Guten sein. Ich möchte von John Stott lesen, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt hat. Der sagt, der Staat ist als göttliche Institution zu respektieren. Uns jedoch ihm blind und bedingungslos zu unterwerfen, wäre Götzendienst. Die frühen Christen weigerten sich, Cäsar Herr zu nennen. Dieser Titel kam nur Jesus allein zu. Was sollten Christen also tun, wenn der Staat seine gottgegebene Autorität missbraucht, seinen gottgegebenen Dienst verdreht und anfängt, das Böse zu fördern und das Gute zu bestrafen? Also auf einmal wird das Böse gefördert und das Gute bestraft. Was ist, wenn der Staat aufhört, Gottes Dienerin zu sein und stattdessen zur Dienerin des Teufels wird? Wenn er die Gemeinde verfolgt, statt sie zu beschützen und eine bösartige Autorität ausübt, die nicht von Gott kommt, sondern von dem Drachen? Was dann? Wir antworten, dass Christen einen bösen Staat immer noch respektieren sollten, wie auch Kinder schlechte Eltern respektieren sollten, dass aber demütige Unterwerfung nicht von ihnen gefordert ist. Der Apostel ermutigt keine totalitäre Herrschaft. Wir haben eine Pflicht, zu kritisieren und zu protestieren, zu agitieren und zu demonstrieren und sogar in extremen Situationen Widerstand bis hin zum gesetzwidrigen Ungehorsam zu leisten. Ziviler Ungehorsam ist in der Tat ein biblisches Konzept, das vor allem von Daniel und seinen Freunden im Alten Testament und von den Aposteln Petrus und Johannes im Neuen Testament hochgehalten wurde. Das Prinzip ist klar. Da dem Staat seine Autorität von Gott verliehen ist, müssen wir uns so lange unterordnen, bis dem Staat weiter zu gehorchen hieße, Gott ungehorsam zu werden. An dem Punkt, wo der Staat etwas befiehlt, was Gott verbietet, oder der Staat etwas verbietet, was Gott befiehlt, werden wir dem Staat ungehorsam, um Gott gehorsam zu sein. Wie auch die Apostel vor dem Hohen Rat sagten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wir Christen respektieren den Staat, wir respektieren seine Aufgaben, wir respektieren ihn darin, dass er Gottes Dienerin ist und wir unterstützen ihn darin, dass er seinen Auftrag auch gut tun kann. Das ist die Aufgabe, die Gott dem Staat gegeben hat und da stellen wir uns auch nicht quer. Und es ist interessant auch zu sehen, dass wenn du schaust, wo gab es biblische Personen in der Vergangenheit, die auch im Staatswesen gedient haben, da sehen wir zum Beispiel einen Daniel und seine Freunde, dass sie durchaus in hohen Posten waren. Auch ein Josef war ja rechte Hand vom Pharao. Das waren wahnsinnige Leute, die unter unmoralischen und tyrannischen Systemen gedient haben. Ja, der Pharao von Ägypten ist nicht zu vergleichen mit unserem Bundeskanzler. Ja, das sind ganz andere Mächte an der Macht gewesen. Und dennoch haben dort gottgläubige Menschen gedient. Sie waren sogar Leute, denen man viel vertraut hat, aber sie wussten, es gibt einen Punkt, wo wir nicht weitermachen können, wo wir uns mit Unrecht nicht eins machen können, wo wir sagen müssen, bis hier und nicht weiter. Aber solange sie Dinge tun mussten, auch für unmoralische Staaten, die legitim und gut und billig sind, dann haben sie das auch gemacht und haben nicht gezögert. So, kommen wir zum finalen Ausgang. Wenn wir als Christen den Staat respektieren sollen, stellt sich aber trotzdem noch die Frage, hat ein Christ das Recht oder die Legitimation, auch im Staatsdienst selber aktiv zu werden? Wenn der Staat Gottes Dienerin ist und damit auch Gottes Dienst übt, spricht aus biblischer Sicht gar nichts dagegen, sich auch in diesen Dienst stellen zu lassen und auch an vorderster Front als Vertreter des Volkes, egal ob in Justiz, Polizei oder Militär, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen. Wir haben jetzt öfter gesehen, Paulus und Petrus sagen das, das ist Aufgabe des Staates. Es ist Gottes Dienerin, die diesen Dienst tut, im Namen Gottes das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen. Und mit welcher Begründung können wir dann als Christen dahergehen und jemanden, der als Polizist oder als Soldat für Recht, Ordnung, Sicherheit und Frieden sorgt, jetzt hingehen und sagen, du musst jetzt dein Amt niederlegen, weil du Christ geworden bist. Das ist völlig absurd. Vor allem, wenn so jemand dann Römer 13 liest und sagt, wow, Gott hat eine Vision für einen Staat. Gott möchte auch, dass, wenn es nötig ist, dass mit dem Schwert Einhalt geboten wird, also keine Sorge, ja, ich bin überhaupt nicht waffenaffin, ich habe keine Waffe und ich bin auch nicht dafür, dass ein Volk sich stark mit Waffen ausstattet. Ich bin ganz froh, dass wir keine amerikanischen Verhältnisse haben. Ich weiß, das sehen manche anders, die möchten gerne, dass jeder eine Kalaschnikow unterm Kissen hat. Ich bin da nicht so affin drin. Ich finde das eigentlich ganz beruhigend, dass unter uns nicht so viele Waffen kursieren. Aber ich gehe hier vom biblischen Text her und kann einem Einem Menschen, der als Polizei und Soldat und Richter arbeitet, kann ich nicht sagen, du darfst aber nicht vergelten, du darfst keine Rache ausüben, weil Römer 12 das sagt. Ja, aber Römer 13 sagt, dass der Staat im Dienst Gottes steht und eine Aufgabe und eine Verantwortung hat. Und einem Christen, diesen Gottesdienst zu verweigern, erachte ich für sehr, sehr fragwürdig. Denn auch wenn die Waffe ausdrücklich nicht für das Reich Gottes von Nutzen ist, das müssen wir uns klar sein. Das Reich Gottes wird nicht ausgebreitet durch Waffengewalt, durch Schwert oder Waffe, überhaupt nicht. Und dennoch sehen wir, dass der Soldatenberuf ein notwendiges Handwerk ist und auch für einen funktionierenden Staat nötig ist. Dass im Kriegsgefecht das fünfte Gebot nicht gebrochen wurde, können wir an folgendem Zitat sehen. Nochmal zur Erinnerung, das fünfte Gebot, du sollst nicht morden. Auch hier wieder die Frage, aber wenn ich im Kriegsdienst stehe und dann in einen bewaffneten Konflikt komme, breche ich da nicht das fünfte Gebot? Wayne Grudem sagt dazu, dieses Verb, du sollst nicht morden, wird nie verwendet, um sich auf das Töten im Krieg zu beziehen. Daher ist es eine falsche Anwendung des Gebots, es als Argument gegen jede Beteiligung am Krieg zu verwenden. Das Gebot bezieht sich nicht auf das Töten im Krieg. Und die ursprünglichen hebräischen Leser hätten verstanden, dass es sich nicht auf Soldaten bezieht, die im Kampf töten. Tatsächlich hat Gott selbst dem Volk Israel zu verschiedenen Zeiten im Alten Testament befohlen, in den Krieg zu ziehen, und es wäre widersprüchlich gewesen, wenn er etwas befohlen und es gleichzeitig verboten hätte. Also wir sehen hier einfach einen Unterschied, dass ein Tod im Krieg, ein Fallen im Krieg nicht gleichzusetzen ist mit du sollst nicht morden. Und darum, Staatsdienste zu verbieten, und das tun einige Christen und einige Gemeinden machen das. Sie verbieten ihren Leuten, sich in den Dienst des Staates zu begeben. Aber Staatsdienste zu verbieten, obwohl es die Bibel nicht tut, ausdrücklich nicht tut, ist ein schwerwiegender Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte. Das hört sich vielleicht komisch an, ist aber wichtig. Nur weil dein persönliches Gewissen dir sagt, du kannst es nicht, hast du nicht die Legitimation und das Recht, zu einem Bruder zu gehen und ihm zu sagen, du darfst nicht als Söldner dienen oder du darfst nicht als Polizist dienen oder du darfst nicht als Staatsanwalt oder als Richter dienen. Der übliche damalige Kriegsdienst, der von Männern durchgeführt wurde, wird sogar ausdrücklich als legitim und nicht als Ausschluss vom Reich Gottes bewertet. Das muss man sich mal vor Augen malen. Ich möchte euch jetzt aus Lukas 3, Vers 14 was vorlesen. Johannes der Täufer, viele kennen ihn, ein markiger Typ, der sich nicht scheut, ziemlich Klartext zu sprechen. Und als religiöse Menschen zu ihm kamen und sich taufen lassen wollten, hat er ihnen gleich gesagt: Hey, zeigt erstmal, dass ihr es ernst meint mit eurer Umkehr ab. Ja, ich werde euch nicht taufen. Also er hat den Leuten ziemlich krass ins Gesicht gesprochen, wenn Unrecht da war, wenn eine falsche Moral an den Tag gelegt wurde. Das hat ihm auch dann irgendwann den Kopf gekostet, dass er dann auch hingerichtet wurde. Und wir sehen, dass damals die Menschen, die im Kriegsdienst waren, eben nicht vom Reich Gottes ausgeschlossen werden und von Johannes dem Täufer nicht kritisiert werden dafür, dass sie im Kriegsdienst stehen, dass sie Söldner sind. In Lukas 3, Vers 14 heißt es: Es fragten ihn, also es fragten Johannes den Täufer, aber auch Soldaten und sprachen: Und wir, was sollen wir tun? Also sie wollten wirklich wissen, hey, wenn wir uns auf den Messias vorbereiten, wenn wir das Reich Gottes willkommen heißen sollen und wollen, was sollen wir jetzt tun? Das ist der Moment. Lukas 3, Vers 14 ist der Moment, wo uns Gott offenbaren könnte, Söldnerdienst ist falsch und ist auch und schließt vom Reich Gottes aus. Aber was sagt Johannes der Täufer? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Also, das wäre der Moment, um den Kriegsdienst aus biblischer Ethik zu entfernen und unter Verbot zu stellen. Aber er sagt: Hey, ihr sollt nicht Menschen mit Gewalt erpressen, weil das war damals gang und gäbe, dass man aufgrund seiner Stellung, aufgrund seines Gewaltmonopols, möchte ich mal sagen, Menschen so unter Druck gesetzt hat, dass sie, dass sie andere ausgeraubt haben und ausgenommen haben. Und er sagt: Hey, ihr sollt euren Dienst nicht niederlegen, sondern begnügt euch mit eurem Sold. Ihr sollt genügsam sein mit dem, was ihr habt, für das, was ihr tut. Thomas Schirmacher sagt dazu: Johannes der Täufer stellt also nicht den Beruf der Kriegsleute in Frage, verweist sie aber streng daran, ihre Gewalt nur zum Recht und nicht zum Unrecht und zum persönlichen Nutzen zu gebrauchen. Und interessant ist auch an dieser Stelle, dass im Neuen Testament nie berichtet wird, dass Soldaten ihr Handwerk irgendwie verlassen sollten aufgrund ihrer Bekehrung zu Jesus. Und es ist interessant, wenn du dich mit dem Soldatendienst, Militärdienst, Wehrdienst beschäftigst und dann mal durch die Bibel blätterst, wirst du sehen, das Neue Testament ist voll von Soldaten. Soldaten, die zu Jesus kommen. Es ist nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern richtig häufig wird von Soldaten gesprochen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Also Soldaten spielen im Neuen Testament eine außerordentliche Rolle. Und ich nenne einfach mal einige, die du in den Evangelien und in der Apostelgeschichte findest. Da haben wir den Hauptmann von Kapernaum, den Hauptmann unter dem Kreuz, zusammen mit seinen Soldaten. Hauptmann Cornelius, der Prokonsul Sergius und der Kerkermeister. Und diese Leute, diese Soldaten gehören teilweise zu den ersten, die erkannten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und das ist eine markige Aussage, dass jemand das im Neuen Testament in den Schriften erkannt hat, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ausgerechnet nicht Pharisäer, nicht Religiöse, sondern dass dieser Ausspruch von Soldaten kommt. Sie waren die ersten heidenchristlichen Gläubigen, die in die Gemeinde gekommen sind. Sie waren Teil der ersten christlichen Gemeinde, diese Soldaten. Und es heißt auch in den Evangelien, dass Soldaten außerordentlich von Jesus für ihren Glauben gelobt wurden. Oder für ihren außerordentlichen Glauben gelobt wurden. So einen Glauben habe ich noch nie gesehen. Also Jesus lobt Soldaten für ihren Glauben. Sie werden gewürdigt für ihre Erkenntnis, dass sie erkennen, wer Jesus ist als Gottes Sohn. Sie sind die ersten heidenchristlichen Gläubigen und sie sind Teil der christlichen Gemeinde. Und an keiner Stelle sehen wir, dass Soldaten aufgrund ihrer Bekehrung zu Jesus plötzlich ihren Dienst niederlegen sollten, sondern sie sollten weiter im Staatsdienst weiterarbeiten. Eine Umkehr von ihrem Dienst wurde von ihnen nicht gefordert. Und deswegen sollten wir es auch nicht tun. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von John Jefferson Davis. Es ist bemerkenswert, dass ein neutestamentlicher Schriftsteller, der Autor des Hebräerbriefs, ausdrücklich auf die militärischen Taten der Richter und Davids Bezug nimmt und ihre Taten nicht als Ausdruck von Herzenshärte, sondern vielmehr als Beweis für einen lebendigen Glauben an Gott betrachtet. Diese Männer Gottes eroberten durch den Glauben Königreiche, setzten Gerechtigkeit durch, wurden stark im Krieg, schlugen fremde Heere in die Flucht. Also das ist gerade ein Zitat gewesen aus Hebräer 11, 33, Vers 34 noch einmal, wo über diese Männer Gottes geschrieben wird. Sie eroberten durch den Glauben Königreiche, setzten Gerechtigkeit durch, wurden stark im Krieg, schlugen fremde Heere in die Flucht. Sie werden der neutestamentlichen Gemeinde als positive Beispiele des Glaubens vor Augen geführt und ihr Glaube zeigte sich in diesem Fall in ihrer militärischen Tapferkeit. Gott billigte eindeutig, dass sie, Zitat, fremde Heere in die Flucht schlugen und bei der Durchsetzung des Rechts die Waffen einsetzten. Dieser Text aus dem Hebräerbrief zeigt deutlich, dass aus neutestamentlicher Sicht der Einsatz von Waffengewalt nicht im Widerspruch zum wahren Glauben an Gott steht und dass in der göttlichen Werteskala die Durchsetzung der Gerechtigkeit höhere Priorität hat als Gewaltlosigkeit, wenn diese beiden Werte miteinander in Konflikt stehen. Also es geht überhaupt nicht um die Verherrlichung von Waffengewalt und den Aufruf, dass wir Christen uns irgendwie jetzt militarisieren sollten, aber es geht darum zu erkennen, dass legitime Kämpfe, legitime kriegerische Auseinandersetzungen auch ein Ausdruck von Glaubensmut sind, wenn fremde Heere in die Flucht geschlagen wurden und man stark wird im Krieg, weil wir nun einmal in einer gefallenen Welt leben und in dieser Welt zurechtkommen müssen. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er sehr klar gesprochen hat durch die Apostel und uns Beispiele gibt, welche Aufgabe der Staat hat und dass es legitim ist, als Christ im Staat zu fungieren. Und ich glaube, es ist sogar gut, wenn Christen im Staatswesen unterwegs sind, damit sie die Prinzipien Gottes, die Vollmacht, die Gott dem Staat gegeben hat und auch die Aufgaben, die Gott dem Staat gegeben hat, dass gerade Christen dort Einfluss nehmen und zeigen, hey, lass uns das Gute belohnen und lass uns auch konsequent das Böse bestrafen. Dass Staatsleute, christliche Staatsleute dort auch aufstehen und sagen, hey, wir haben den Kompass verloren für Gut und Böse. Aber wir können hier Einfluss nehmen und wir können auch das Recht durchtragen, denn das ist Gottes Aufgabe für uns. Als Christ im Staatsdienst für Polizei, Militär und Justiz, das war die Frage, die uns jetzt heute beschäftigt hat. Es ist ein großes Thema und Gott muss uns auch da viel Weisheit geben. Damit ist natürlich nicht jede Frage geklärt. Es gibt viele Fragen, gerade in kriegerischen Auseinandersetzungen. Was ist jetzt denn hier gerecht und was ist ungerecht? Wie ist ein Krieg zu bewerten, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, wie US-Soldaten in den Irak gezogen sind? Da sind die Jungs voller Tatendrang reingegangen und mit der Hoffnung, dass sie was Gutes tun. Und am Ende hat man irgendwie gemerkt, hey, was waren eigentlich die Motive? War das eigentlich richtig? Und da muss man natürlich einwenden, hey, nur weil der Staat sagt, hey, lass uns mal einen Krieg machen, heißt das noch lange nicht, dass das auch gut ist und recht, ja. Da braucht der Soldat auch Unterscheidungsvermögen. Und da kommt auch das Dilemma der Bewertung von kriegerischen Auseinandersetzungen. Und ihr kennt ja die Diskussion von auch den aktuellen politischen Debatten. Wer hat Recht, wer hat Unrecht, wo ist Propaganda, wo nicht? Das sind natürlich sehr, sehr schwerwiegende Fragestellungen. Aber ausgehend von der Bibel müssen wir uns die Frage stellen, ist es legitim als Christ in diesen Funktionen zu handeln? In Justiz, in Militär und Polizei? Und ich denke, ein volles Ja, die Bibel gibt uns ein volles Ja, dass wir Menschen nicht entmutigen müssen, die in diesem Dienst stehen, sondern vielmehr für sie beten sollen, dass sie einen wachen Geist haben und dass sie Unterscheidungsvermögen haben in ihrem Dienst und dass sie ein Segen Gottes sind dort, auch am Ende für uns, die wir auch abhängig, ein Stück weit auch abhängig sind vom Wohlwollen des Staates. Auch wenn natürlich unser Leben in Gottes Hand liegt und er darüber befindet und er letztendlich unser Schutz und auch unser Fürsprecher und unser Anwalt ist. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich hoffe, dass euch die Einheit viel gebracht hat und es auch zum Weiterdenken anregt. Gott segne euch.